vorne noch ein Exemplar von 2. Mose ab Seite 5 übrig. Kann es sein, dass jemand das fehlt? Dann ist eins zu viel abgezogen worden, kopiert worden. Okay. Wollen wir ganz kurz zurückblenden auf gestern. Wer kam dazu, in 2. Mose zu lesen? Darf ich mal Hände sehen? 2. Mose. Wer hat alle Kapitel gelesen? 1 bis 12? Großartig. Freue mich. Irgendwelche Fragen entstanden? Ja? Kapitel 4, Vers 24. Nun? Ich nehme an, den Sohn, ich würde das nicht auf Mose beziehen, aber ich habe mir nie einen Gedanken darüber gemacht. Und zwar hat es ja damit zu tun, dass der Mose, obwohl er die Gesetze der Beschneidung kannte, in der Ferne Midians, vielleicht aus Rücksicht zu seiner Frau oder warum immer, das nicht getan hat. Denn die Frau, die Zippora, hat ja dann sofort gewusst, was los ist und hat schnell nachgeholt, was versäumt worden ist. Aber wir haben keine biblische Interpretation. Wir müssen also alles hineinlegen, was wir jetzt gesagt haben. Das ist der Satz, wie er dasteht. Elfriede? Ja, natürlich war das nicht üblich. Nur daraus schließe ich, dass die Zippora diejenige war, die die Schuldige, das Hindernis war, warum Mose es nicht tat. Jawohl. Ja, Roll? Wir haben keine Zeitangabe. Wir wissen also nicht, in welcher Zeitspanne diese Plagen erfolgten. Eines ist sicher, relativ kurz hintereinander, sonst hätten sie ihre Wirkung ja verfehlt. Ja? Aber wie lange die einzelne Plage weilte, wir haben nirgendwo, soweit ich es weiß, in der Bibel Angaben. Die Plagen, die stehen ja mehrfach in der Bibel, aber ohne irgendeine Zeitangabe. Ja, ja, natürlich. Peter? Das haben wir aus Apostelgeschichte 7. Da heißt es, als Mose 40 Jahre alt war, ging er aus, nach seinem Volk zu sehen. Jawohl. Ja, wir tragen hier also die Daten zusammen. Gerade die Apostelgeschichte 7 ist eine wichtige Fundgrube für Auskunft im Leben des Mose. Mhm. Ursula? Zweite Mose. Ja.
Und ich habe da vergeblich gesucht, wo das steht, dass man dem Lamm keine Knochen
brechen soll. Kommen wir heute dazu. Ja, kommen wir heute dazu. Jawohl. Ja. Zum Trost, Ursula. Ich habe heute Morgen in meiner Bibel etwas gelesen, in 4. Mose, und dann habe ich gedacht, du, das steht aber nicht in 2. Mose. Schnell hineinschreiben dort. Und such die Parallelstelle in 2. Mose, steht es haargenau gleich. Da habe ich mich geschämt. Dachte ich, Jetzt hast du das schon so oft gelesen und hast das gar nicht gemerkt. Jawohl.
Ja, wahrscheinlich, weil
ja. Ja, ja. Sicher, sicher. Aber wir kommen heute dazu. Noch eine Frage. Ja. Auch dazu gibt die Bibel keine Antwort. Ich würde es so deuten. Mose hat damit angedeutet, unserem Gott zu dienen. Opfern in jener Zeit, auch für die Ägypter, sehr bekannt, Gottesdienst, um Gott zu dienen. Weiter kann ich nicht sagen. Ich würde die gleiche Frage haben, die du auch hast. Hat Mose hier ein bisschen minimalisiert, um leichter durchzukommen bei Pharao? Wir wissen es nicht. Bleiben einfach stehen dabei. Martin Luther hat gesagt, wenn du eine Stelle in der Bibel nicht verstehst, dann zieh den Hut, grüße sie und geh weiter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sonst bleibt man nämlich stehen da, wo man eventuell gar keine weitere Auskunft mehr bekommt. Und das kann gefährlich sein. Das ist wie wenn wir ein Kotelett essen, mit dem Knochen dran. Und wir schneiden das Fleisch ab, legen es auf den Tellerrand und säbeln am Knochen. Dann verhungern wir. Der Knochen gehört dazu. Wir schimpfen nicht über den Knochen. Wenn der nicht dabei ist, habe ich die Sorge, ob der Metzger das Kotelett woanders abgeschnitten hat. Der Knochen sagt mir, es kommt von der richtigen Stelle. Aber ich lege den Knochen ganz einfach auf den Tellerrand und freue mich an dem Fleisch. Und so machen wir es beim Bibellesen. Da ist genügend Fleisch in jedem Kapitel und dann legen wir halt den Knochen auf den Tellerrand. Und interessant ist, so habe ich es wenigstens erfahren. Das, was ihr jetzt macht mit diesen Fragen, das habe ich laufen. Vor allem in der Bibelschule dort sehr stark gehabt. Dann habe ich immer einen Zettel hinten in meiner Bibel gehabt, da habe ich alle die Fragen aufgeschrieben. Und dann noch so 14 Tagen, 3 Wochen habe ich diese Zettel wieder mal durchgelesen. Und dann waren ein Teil der Fragen bereits beantwortet. Andere blieben stehen, haben sich im Laufe der Jahre beantwortet, andere bleiben stehen bis heute. Und eine ganze Reihe habe ich schon vorbereitet, die ich dem Herrn Jesus im Himmel stellen werde, wenn wir die erste Seminarstunde bei ihm dann im Himmel haben. Jawohl. Ich denke, das hat hier zu tun, die Beschneidung war eine sehr blutige Sache. Und so hat das Bezug auf diese Handlung. So würde ich es auslegen. Jawohl. Ja. Jawohl, ganz genau. Gut, wollen wir ein bisschen repetieren. Wir sind, ja, Klaus?
Ich habe gerade noch eine Frage.
Ja?
Und zwar, wie das zu verstehen ist, in Kapitel 24, so sagt der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich bitte dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt. Wieso wird da betont Sohn? Wieso wird der Herr voll gesprochen?
Kommen wir gleich. Nach der Kaffeepause dazu. Ja, und sonst bohre noch einmal nach. Wie sind wir auf 2. Mose gekommen? Wir haben gesagt, wir wollen eine der wichtigsten Lektionen, die die Bibel kennt, und wenigstens 25 Mal darüber predigt im Laufe des AT und NT, einmal miteinander studieren, damit wir eine gute Grundlage haben, aus dem Alten Testament, aus der Geschichte, diese Predigten zu verstehen. Und zweitens, diese Predigten sind sehr praktisch. Wenn ihr einmal darauf achtet, wo, und wir werden heute an eine solche Stelle mal kommen, wo der Heilige Geist diese Predigt einsetzt, da hat es immer mit unserem Alltagsleben mit dem Herrn zu tun. Das heißt also, wir bekommen hier eine ganze Reihe praktischer Alltagshilfen mitgeliefert an einer Geschichte, die bildhaft so klar im Raum steht, dass Kinder sogar die Lektion verstehen. Das Neue Testament hat uns gesagt in Römer 15,4, das ist uns geschrieben zur Lehre. Der Korintherbrief 10,11 hat uns gesagt, das ist geschrieben zum Vorbild und zur Warnung. Also wollen wir diese drei Hinweise des Neuen Testamentes sehr ernst nehmen. Wir haben nun in der Geschichte des Volkes Israel in der Wüste ein Bild für den natürlichen Menschen, zu dem Gott sagt, zieh aus. Haben in Kanaan die Gemeinschaft mit Gott und Gott sagt, nimm ein, was dir gehört. Wir kennen ja jenes Lied, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Kanaan ist nicht ein Bild für den Himmel, den müssen wir nicht einnehmen, den kriegen wir geschenkt. Aber das Leben in Christo, das Leben unter der Gottesherrschaft, das ist eine Glaubensentscheidung, die wir immer wieder neu treffen. Bleiben wir nun dazwischen hängen, dann leben wir in der Wüste und drehen uns um uns selber. Und die Botschaft Gottes an uns heißt, zieh doch ein. Warum nimmst du das nicht ein, was dir gehört? Warum lebst du im Mangel? Und so haben wir 2. Mose, 4. Mose und Josua und mit anderen Worten unser Programm festgelegt durch diese Geschichte des Alten Testamentes. Nun haben wir 2. Mose miteinander betrachtet gestern im Überblick und haben gesagt, 2. Mose lässt sich ganz einfach einteilen, ohne dass wir hier Verrenkungen vornehmen müssen. Wir haben Israel in Ägypten in den Kapiteln 1 bis 12. Wir haben Israel am Sinai ab Kapitel 19. Und damit ist das Buch ganz automatisch in 3 Teile zerfallen. Das ist der Geschichtsrahmen. Wir sagten, wenn dieser Geschichtsrahmen Lehre ist, dann müssen wir die Frage stellen, was für eine Lehre steht denn in diesem Buch? Und die Lehre, die darin steht, ist die Lektion, wie kommt dieses Volk aus der Knechtschaft in die Herrlichkeit, in die Gemeinschaft mit Gott? Und das theologische Stichwort, das wir gefunden haben, heißt Erlösung. So ist das 2. Buch Mose das Buch von der Erlösung. Jetzt kann ich natürlich die Frage auch anders formulieren. Nicht nur, wie kommt Israel aus Ägypten? Jetzt heißt die Frage, wie wird ein Mensch erlöst? Wie erfährt ein Mensch die Erlösung? Und dann die Frage, wie wird ein Erlöster geführt? Denn der Herr übernimmt sofort die Verantwortung für den, den er erlöst hat. Denn in dem Augenblick, als Israel auszog aus Ägypten, wie wir heute sehen werden, hat er die Führung übernommen. Und er hat in der Führung nur ein Ziel, dieses Volk zu sich zu führen und sich mit ihm bekannt zu machen. Und dafür hat er die Wüste Sinai ausgesucht und über ein Jahr liegt nun dieses Volk in den Zelten am Sinai zu keinem anderen Zweck als zur Gemeinschaft mit Gott. Für Gott ein sehr aufwendiges Unternehmen. Überlegen wir, was die Versorgung dieses Volkes ihn gekostet hat. Wie viel ist ihm die Gemeinschaft wert mit diesem Volk? Ich spreche menschlich, ich denke, ihr versteht das recht. Aber so macht es Gott mit seinem Volk. Er nimmt sich Zeit, ein ganzes Jahr, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich denke, das sind immer wieder Fragen, die wir uns auch überlegen wollen. Denken wir an den siebten Tag, an den Sonntag. Gott segnete diesen Tag, er ruhte an diesem Tag und er sagt in Jesaja 54, dass wir an diesem Tag nicht tun, was uns gefällt, sondern tun, was ihm gefällt. Mit anderen Worten, Gott hat ein Verlangen, am siebten Tag, am Sonntag, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich denke manchmal, wenn ich Sonntagmorgen in der Anbetungsstunde sitze, dann danke ich dem Herrn. Ich danke ihm für diese Gelegenheit und ich sage das oft auch zur Gemeinde. Ich sage, liebe Leute, wer von euch würde jetzt 45 Minuten zu Hause nehmen und Gott anbeten, wenn er uns nicht diese Gelegenheit gegeben hätte im Rahmen der Gemeinde? Wenn wir dann anderthalb Stunden da sitzen im Gottesdienst, wer von uns würde zu Hause anderthalb Stunden mit der Bibel und dem Gesangbuch, eventuell in der Familiengemeinschaft zusammensitzen und den Herrn anbeten? Was sind das für Geschenke, die Gott uns gemacht hat? Überlegen wir würden unter einem anderen Regime sitzen und hätten diese Möglichkeit nicht. Was würde uns fehlen? Und so merken wir, Gott hat ein Verlangen nach Gemeinschaft mit uns und Gott hat zum Beispiel in dem siebten Tag der Woche, Woche für Woche, eine Zeit extra eingeplant zur Gemeinschaft mit uns. Und wie vielen gibt er darüber hinaus die Gelegenheit, wenn ich an dieses Bibelseminar denke? Für mich sind das Geschenke Gottes an euch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich sage das oft den Schülern, was ich gestern Morgen zu euch gesagt habe. Ich sage oft den Schülern, überlegt euch mal, wo eure Kollegen jetzt sind. Was habt ihr Besonderes, dass ihr hier sein könnt? Wenn ich oben an meinem Schreibtisch sitze, dann kommt mir so oft der Gedanke, Herr Jesus, was ist das eigentlich für ein Geschenk, das du mir machst, dass ich jetzt von dir berufen, Vollzeit, dieses Wort studieren darf? Gemeinschaft mit Gott haben darf. Das ist die Thematik von 2. Mose. Und wir sind eingestiegen in den ersten Teil unter der Frage, wie geschieht Erlösung? Haben drei Antworten zu geben. Wie geschieht Erlösung? Durch Gott allein. Bei Gott liegt die Initiative. Wenn ich an meine Erlösung denke, dann ist der allererste Satz, Herr Jesus, danke, dass du mich erlöst hast. Es kann ein zweiter kommen. Danke, dass du mir den Glauben geschenkt hast, dass ich mich entscheiden konnte. Was sagt Johannes 6? Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Du kannst nicht an deine Brust klopfen und sagen, toller Typ, hab's geschafft, meine Entscheidung für Christus getroffen. Und denken wir noch einmal an das, was wir gestern gesagt haben. Es ist wahr, dem Menschen draußen auf der Straße sage ich, du musst dich bekehren. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus. Das heißt, die Bibel fordert den Menschen auf zu einer Entscheidung. Er muss etwas tun. Aber wenn er sich entschieden hat und dann in der Bibel anfängt zu lesen und diesen Plan seiner Erlösung in der Bibel anfängt zu entdecken, dann ist die erste große Entdeckung, dass diese Erlösung von Gott geplant schon lange bereit war. Und ich werde nie das Gebet jener 69-jährigen Frau vergessen. Sie kam am zweiten Abend ganz zitternd auf mich zu und sagt, Herr Weber, was bin ich dankbar, dass ich noch lebe. Ich hätte gestern Abend schon mich bekehren sollen, aber ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, lass mich noch leben diesen Tag, ich muss mich noch bekehren. Und wisst ihr, für mich war das etwas Gewaltiges. Der erste Satz, den sie sagte, Herr Jesus, ich musste 69 Jahre alt werden, bis ich diese Botschaft gehört habe. Danke, dass du sie mir gesagt hast. Danke, dass ich mich jetzt bekehren darf. Da hat eine Frau schon, bevor sie gläubig wurde, begriffen, mein Heil ist ja schon meine ganze 69 Jahre neben meinem Leben bereit gewesen. Ich habe es nur nicht gewusst, ich habe es nur nicht begriffen. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Und so ist es für uns wichtig, dass wir unsere Heilsgewissheit nicht auf etwas gründen, was wir getan haben, sondern auf etwas, was Gott getan hat. Und das ist die ewige Erwählung Gottes. So muss eigentlich der Dank für unsere Erlösung immer einmünden in eine Anbetung Gottes. Ich bin in einer solchen Gemeinde, in der man die sogenannte Abendmahlsfeier vor die Predigt legt, also eine Extrastunde, und extra Zeit nimmt, 45 Minuten zur Anbetung, zum Dank. Und mir selber ist es ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis, in dieser Zeit nicht mit 100 anderen Dingen mich zu beschäftigen, sondern mit dem Herrn und ihm Danke zu sagen, dass er dieses Wunder in unserem Leben vollbracht. Und ich habe eines festgestellt, je mehr wir Danke sagen für unsere Erlösung, desto problemloser leben wir im Blick auf das Thema Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist oft schwankend in unserem Leben, wenn wir sie gründen auf unsere Entscheidung, auf unsere Bekehrung. Dann braucht der Teufel nur so ein bisschen hineinzufunken. Naja, was bist du denn für ein Typ? Guck mal, meinst du, dass Gott an dir gefallen hätte? Ja, sobald ich Verdienst aufweisen will bei Gott, dann wird es schwierig mit Heilsgewissheit. Sobald ich seine Gnade in Anspruch nehme, dann ist Heilsgewissheit geklärt. Mein Heil steht nicht in meiner Bekehrung. Mein Heil steht in der Erwählung Gottes vor Grundlegung der Welt. Also wie geschieht Erlösung? Durch Gott. Auch wenn wir mit anderen Menschen sprechen, die noch nicht gläubig sind, versäumen wir nicht, dort zu beginnen. Fangen wir nicht einfach beim Menschen an, du hör mal, du bist doch in einem bedenklichen Zustand, wenn du dich jetzt bekehrst, dann könnte es dir nachher besser gehen. Dann haben wir ein Wohlstandsevangelium. Dann verkündigen wir im Grunde genommen, komm zu Jesus und alles ist gut in deinem Leben, und das ist eine Lüge. Es gibt viele junge Christen, die sind frustriert worden, weil eigentlich mit der Bekehrung in ihrem Leben die Probleme anfingen. Natürlich fangen die Probleme an. Vorher lässt der Teufel uns in Ruhe. Aber jetzt ist er interessiert, als der Gegenspieler Gottes gegen uns zu arbeiten. Das Evangelium heißt nicht, komm zu Jesus und alles ist gut. Sondern das Evangelium heißt, komm zu Jesus, denn Gott liebt dich. Also, es geht um Gott, es geht nicht in erster Linie um mich. Wie geschieht Erlösung? Durch Gott und zweitens durch ein Werkzeug. Und da sind wir stehen geblieben und wir haben ganz klar gesagt, und ich glaube auch kein Problem für uns alle, das größte Problem in diesem Heilsplan Gottes ist tatsächlich der Mitarbeiter, das ist die Schwachstelle im Plane Gottes, dass wir eben Mitarbeiter sind, die sehr oft als solche nicht in der Mitarbeit stehen. Wir laufen so mit in der Gemeinde. Ihr könnt euch dieses Bild natürlich schlecht vorstellen, aber ich komme vom Bauernhof und wir haben sehr viel Wald besessen und im Winter schwer gearbeitet im Wald. Und das, was hier abgebildet ist, das haben wir x-mal durchexerziert. Wenn man zu dritt oder gar zu viert Holzstämme aus dem Wald heraustragen musste, dann hat man mal seine Schultern ein bisschen nach unten gezogen, um dann einen Schrei der anderen zu hören: Ey, wer trägt hier nicht mehr? Oder wenn ich daran denke, wie wir Leiterwagen gezogen haben, zwei vorne und zwei hinten geschoben. Und dann wollte man, weil man müde war, weil es schwer war, wollte man mal wissen, wer zieht denn da nicht? Und dann hat man mal so seine Hände ganz langsam ein bisschen locker gelassen, dann konnte es passieren, dass der Karren stehen blieb. Hey, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Sonst wäre der Karren nicht stehen geblieben. Und seht einmal, so ist es in der Gemeinde auch. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum geht es bei uns so langsam voran? Zu wenig Lokomotiven, zu viel Schlafwagen. Zu wenig Lokomotiven und zu viel Schlafwagen. Und dann geht es halt langsam. Nun ist es wichtig für uns, Gott hat uns nicht zum Richter über die anderen gesetzt. Wir setzen uns ein, und wir beten dafür, dass andere sich einsetzen, und wir sorgen für Mitarbeiterschulung in unserer Gemeinde, und wir sorgen dafür, dass nächstes Jahr eine ganze Reihe aus der Gemeinde hier zum Bibelseminar kommen, damit die ein bisschen Schwung mitbekommen, die Verantwortung gezeigt bekommen, und wir staunen, wie schnell es vorangeht in der Gemeinde. Also die Schwachstelle der Mitarbeiter. Auf der anderen Seite der Einsatz Gottes, gerade in der Zubereitung der Mitarbeiter. Ich staune immer wieder über die Geduld Gottes, wenn ich an mein eigenes Leben denke. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe schon manche Träne geweint über dem Nicht-Verstehen-Können, dass Gott mich nicht lassen kann. Er könnte mich ja einfach zur Seite setzen, ich habe erbärmlich versagt. Jetzt kommt Gott und müht sich mit mir wieder ab. Denken wir jetzt an diesen Mose, 40 Jahre am Hofe Pharaos. Was für ein toller Fang für Gott, den General der ägyptischen Armee, aber gefährlich. Der Mann hätte die Ehre an seinen Kragen gesteckt. Und wo wäre Gott geblieben? Und so wollen wir lernen, Gott arbeitet nicht nach menschlicher Weise. Wie ist Goliath getötet worden? Da kommt der Hirtenjunge David ins Heer Israels, stellt sich vor den König Saul und sagt, ich werde gegen diesen Gotteslästerer ziehen. Das können wir nicht dulden, dass die Ehre Gottes geschmäht wird. Dann guckt ihn Saul von oben bis unten an und sagt, kleiner Junge, was willst du denn? Gegen diesen bewaffneten Elite-Soldaten der feindlichen Armee? Komm, zieh wenigstens meine Rüstung an. Und so will der Saul ihm die Rüstung überstülpen. David lässt das geschehen und dann sagt er was? Er kennt jene Stelle. Er sagt, ich kann darin nicht gehen. Zieht sie aus und sagt, lass mich mit meinem Stecken gehen. Und Goliath spart auch nicht mit dem Spott. Du kommst zu mir mit deinem Stecken. Bin ich denn ein Hund? Und was sagt David? Ich komme im Namen meines Gottes. Der Sieg ist sicher. Der Sieg ist sicher. Passen wir auf, dass wir in unserer Gemeinde, in unserem eigenen Leben, nicht nach menschlicher Weisheit anfangen zu arbeiten. Nicht meinen, nur weil einer Abi hat, ist er ein geeigneter Jugendleiter. Kann sein, wenn er mit dem Herrn lebt, dass zwei Dinge zusammenkommen. Paulus hat mehr Briefe geschrieben als Petrus, aber wir können nicht sagen, Paulus war geistlicher als Petrus. Gott gebraucht unsere Fähigkeiten, wenn wir sie ihm zur Verfügung stellen. Aber Gott ist gar nicht interessiert am Einsatz unserer Fähigkeiten unter unserem Namen. Und so sind wir Gott nicht ein Hindernis durch das, was wir nicht können. Er kann alles. Wir sind ihm immer ein Hindernis durch das, was wir meinen zu können. Dort hindern wir Gott. Und dann kann er nicht arbeiten. Und so sind wir mitten in diesem Lebensbild von Mose stehen geblieben. Und wir haben auf Seite 3 eine wichtige Lektion, die er lernen musste. Geistliche Ziele können nur auf geistlichen Wegen erreicht werden. Die zweite Lektion, die der Mann lernen musste, auf Seite 3, klein b, eine heilige Entscheidung. Der Mann steht in einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung. Und wie sieht diese aus? Wie beschreibt sie uns die Bibel? Schlagen wir einmal den Hebräerbrief auf. Hebräer Kapitel 11. Eine Stelle, die wir in unserem eigenen Leben immer und immer wieder nachvollziehen. Hebräer 11, 24. Durch den Glauben wollte Mose, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharaos, und erwählte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, denn er achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Merken wir, wie Mose eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen hatte. Ich könnte sie überschreiben, dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Lassen wir mal zwei Männer in den Wald spazieren. Ein Künstler, Maler und ein Holzhändler. Da kommen sie an eine alte, knorrige Eiche. Wer bleibt stehen? Der Künstler. Da kommen sie an eine hohe, großgewachsene, dickstämmige Eiche. Da bleibt der Holzhändler stehen, denn er rechnet schon die Kubikmeter aus, die da drin sind. Während der Künstler an diesem knorrigen, verwachsenen Baum schon sein Bild an der Wand sieht. Dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Ich brauche nur am Abend, Fernsehprogramm läuft, bei dir vorbeizukommen, an deinem Programm, das du betrachtest, kann ich die Ziele deines Lebens entdecken. Sofort. Das ist ganz wichtig. Was wir als Ziel haben, das leben wir in unserem Leben aus. Wenn jemand in Weiterbildung eine nächste Gehaltsstufe anvisiert und in einer kurzen Zeit all das, was zu lernen ist, um aufzusteigen, hinter sich bringen will, dann heißt es am Lebensweg dieses Menschen dauern, du, dafür habe ich keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Warum? Ich habe ein Ziel. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, mein Lebensziel bestimmt meinen Lebensstil. Was war das Lebensziel von Mose? Er sah an die Belohnung. Jetzt vergessen wir nicht, Wir lesen das Lebensbild des Mose und kennen den Ausgang. Wir wissen ja, wie alles geworden ist. Davon hat der Mose keine Ahnung. Mose hat ja keine Ahnung, was in Ägypten geschehen wird, als er von Midian nach Ägypten zog. Mose hat ja keine Ahnung, was geschehen wird, als er mit Pharao im Gespräch war. Er wusste nur eines, Gott hatte gesagt, wir ziehen nach Kanaan. Das war alles, was er wusste. Und das war sein Ziel. Sein Ziel war, unter dem Segen Gottes, in der Belohnung Gottes zu leben. Und dafür ist er bereit, alles einzusetzen. Was setzt er ein? Er wählte viel lieber, heißt es hier, er achtete für größer, denn er sah an die Belohnung. Was lässt er fallen? Weltliche Stellung und Ehre ist vergänglich. Ich bin nicht mehr interessiert, Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Das war ja die höchste Ehre in Ägypten, neben Pharao, unter Pharao. Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, er verzichtet drauf. Ich habe mit einem Industriellen aus dem Ruhrgebiet gesprochen. Er sagte zu mir, ich weiß, dass ich mich bekehren muss. Aber er sagte, wenn ich mich bekehre, dann muss ich meine Stellung lassen. Weil sie mit Unrechtmäßigkeiten verbunden ist, die ich als Christ nicht mehr verantworten kann. Und schaut mich an und sagt, aber ich will meine Stellung nicht aufgeben. Und ihr hättet diesen Mann sehen sollen, ich habe ihn noch ein paar Tage beobachten können, ein innerlich gebrochener Mann, äußerlich aufrecht in weltlicher Ehre. Das ist die Wahl. Da ist ein Junge bei uns auf Schule, 29 Jahre, Metzgermeister und Wurstermeister, zwei Titel. Als er ankam bei uns, kam gerade ins Zimmer, als er seinen Koffer öffnete, da lagen da oben drauf seine riesigen Schlachtermesser auf dem Koffer. Das Essen in der Schule war nicht unbedingt sein Geschmack. Er ist jeden Tag zum Metzger runtergegangen und hat dort einiges Rohmett gekauft und vertilgt, weil er sonst nicht hätte leben können, weil er als Metzger genügend rohes Fleisch zur Verfügung hatte. Dafür hat er auf dem Bau gearbeitet wie ein Baukran. 100 Kilo, das war überhaupt kein Problem für ihn. Wie so ein Ochse hat er das Ding geschultert. Und wenn irgendwo einer gebraucht wurde für Schwerstarbeit, dann hieß es nur Jürgen. Aber was steckt hinter seiner Entscheidung? Er war in der größten Wursterei, Fleischerei Duisburgs beschäftigt. Und als er seinem Meister davon sagte, dass er vorhat, zur Bibelschule zu gehen, ist er eingeladen worden zum Kaffee trinken. In die Familie. Die waren kinderlos, waren schon älter. Und dann sagt dieser Chef des größten Duisburger Fleischwarengeschäftes, Jürgen, meine Frau und ich haben keine Kinder. Wir haben festgestellt, du bist sehr tüchtig, wir haben dich gern. Wir haben beschlossen, dir die Fleischerei zu vererben. Du kannst einsteigen als Chef. Was meint ihr, was das bedeutet? Und der Jürgen hat klipp und klar an diesem Kaffeetrinkentisch gesagt, vielen Dank für das Vertrauen, ich bin gerne hier gewesen, aber eines steht fest, im Oktober bin ich auf der Bibelschule. Gott hat mich gerufen. Dankeschön. Nicht ganz einfach. Wir haben jetzt einen auf der Schule. Sein Vater hat ein Geschäft, eine Firma. Und die Eltern seiner Frau haben eine Firma. Er ist Meister und sollte beide Firmen übernehmen. Er kommt auf die Bibelschule. Und die Eltern bieten ihm beiderseits ihre Betriebe an. Ich bin mit denen am Tisch gesessen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe gesagt, ihr steht vor einer schwierigen Entscheidung. Ich kann nicht sagen, euer Weg geht nicht in die Firma. Ich bin nicht Gott. Ich kann auch nicht sagen zu euch, lasst euch bloß nicht fangen von diesem Angebot. Das weiß ich nicht. Ich kann nur mit euch beten und ich bitte euch zu beten, aber prüft, was ist euer Weg? Die weltliche Sünde ist zeitlich, heißt es hier, die zeitliche Ergötzung der Sünde. Bei uns im Haus, wir haben ein Haus der offenen Tür, verkehrte eine Krankenschwester, die unten in der Couch drin ihr Nachthemd und einiges Zeugs hatte, was sie für Toilette und so weiter brauchte. Und irgendwann, wenn sie wieder mal die Nase voll hatte, dann trottete sie an und schlief wieder eine Nacht bei uns, um dann morgens unter Umständen schon um 5 Uhr wieder weiterzuziehen zu ihrer Berufsstelle. Sie lebte als Christ ein trauriges Leben in der Welt, in der Männerwelt. Und wenn wir dann abends jeweils so zusammensaßen und sie, ja wie man so schön sagt, das ganze Leben angekotzt hat. Und ich ihr die Frage vorlegte, sag mal Silvia, was willst du eigentlich, was ist dein Ziel? Ja, dann sagte sie, ich weiß wohl, was mein Ziel ist, aber weißt du, wenn dann die Verlockungen da sind? Und der eine Mann hat ihr Reichtum über Reichtum in ihr Zimmer gebracht und das faszinierte. Und ich habe dort miterlebt, wie eine Seele hin und her gerissen worden ist und das über 2 oder 3 Jahre. Naja, schlussendlich hat sie es gepackt und hat allem abgesagt und ist glücklich mit dem Herrn, wenn sie uns manchmal noch besuchen kommt. Sie wohnt jetzt weit weg, verheiratet. Und dann kann man etwas spüren von der Freude. Aber in jenen 3 Jahren, was haben meine Frau und ich gelitten? Wie oft haben wir den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das dumme Ding. Jetzt geht sie am Morgen wieder zurück, weil die Welt fasziniert. Um dann in einer Woche oder in 10 Tagen wieder völlig zerstört, ausgelaugt, missbraucht, vor uns zu sitzen und sagen, ist das denn Leben? Da ist eine Entscheidung zu treffen. Weltlicher Reichtum verblasst. Denken wir an den reichen Jüngling. Also nehmen wir mit, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann werden wir immer in Entscheidungen stehen. Sobald wir eine Entscheidung treffen, für den Herrn da zu sein, ist die Welt an uns sehr interessiert. Sehr interessiert. Und wird großartige Angebote haben, um uns abzuhalten, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Und da gebraucht der Feind sogar sehr oft unsere eigenen Angehörigen und unsere Gemeinden, um uns fernzuhalten, Mitarbeiter Gottes zu sein, wenn er gerufen hat. Mose traf die Entscheidung. Und wir machen jetzt 5 Minuten Pause.